NRW um 5. Nachrichten aus Solingen, Deutschland und der Welt.
Hallo und guten Tag zusammen. Es ist Donnerstag, der 21. März. Das ist der Tag um 5 und ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Wir sprechen heute unter anderem über einen kleinen, etwas rebellischen Ortsteil von Solingen, der nicht mehr zu Solingen gehören will, sagt zumindest die Mehrheit der Menschen in Hörath und Angerscheid.
Wenn Sie den Hörath stehen und gucken nach Wermelskirchen, sehen Sie das sofort. Und Solingen ist auf der anderen Seite von dem tiefen Graben. Ich fühle mich als Wermelskircher.
Ganz so eindeutig und einfach ist die Sache mit der Umgemeindung aber nicht. Warum dazu gleich mehr? Die Themen aus Deutschland und der Welt hat Michael Bohm aus der Nachrichtenredaktion. Und bei dir, Michael, geht es um die Ukraine-Politik der Bundesregierung.
Es gab heute eine bemerkenswerte Rede von Außenministerin Baerbock vor den G20-Nationen beim gemeinsamen Treffen in Indien. Sie hat zum Ukraine-Krieg Klarstellung bezogen und vor Russlands Außenminister Lavrov das Ende des Kriegs gefordert.
Ja, und wie unter anderem ein Militärexperte den Auftritt Deutschlands und die Auswirkungen einschätzt, dazu gleich mehr bei uns. Sie wollen nicht mehr zu uns gehören, könnte man etwas überspitzt sagen. Zwei kleine Ortsteile in Oberburg könnten bald nicht mehr zu Solingen gehören. Das bewegt nicht nur das RSG-Land, sondern heute Nachmittag auch die Bezirksvertretung Burghöscheid, die sich damit beschäftigen muss, mit diesem Anliegen. Es geht um die Ortslagen Hörath und Angerscheid. Knapp 100 Menschen leben dort. Und einige Anwohner, die kämpfen schon seit Jahren dafür, dass sie nach Wermelskirchen um- bzw. eingemeindet werden. Jetzt muss man dazu sagen, Hörath und Angerscheid sind in den 1970er Jahren erst nach Solingen zugeschlagen worden. Jetzt wollen die Menschen, die sich dafür einsetzen, dass Solingen sie quasi gehen lässt. Im Dezember gab es dazu eine Befragung. Fragebögen wurden an die Anwohner verteilt. Das Ergebnis: 61% der Leute, die mitgemacht haben, sind für eine Eingemeindung nach Wermelskirchen. Das ist rechnerisch eine Mehrheit, allerdings halt auch keine überwältigende. Die Befürworter halten an ihrem Ziel fest. Sie sagen, sie fühlen sich nicht als Solinger und haben gleichzeitig oft auch Probleme im Alltag aufgrund der formalen Zugehörigkeit zur Klingenstadt.
Wenn Sie den Hörath stehen und gucken nach Wermelskirchen, sehen Sie das sofort. Und Solingen ist auf der anderen Seite von dem tiefen Graben. Ich fühle mich als Wermelskircher.
Wir haben hier eine Schule, die ist 2 Kilometer entfernt. Die liegt auf Wermelskirchener Gebiet. Müssten dann die Kinder nach Solingen in die Grundschule schicken. Und ich glaube, die ist 17 Kilometer von hier entfernt. Also kein Kind kann mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Hätten wir ganz ehrlich das Thema gewusst mit dem Kindergarten und mit der Schule, wären wir gar nicht hier hingezogen.
So sehen es die Befürworter. Andere Anwohner und Gewerbetreibenden Hörath und Angerscheid dagegen sind klar gegen die Umgemeindung nach Wermelskirchen. Ihre Sorge? Ja, sie fürchten unter anderem, dass dann kein Bus mehr zu ihrer Ortslage fährt. Der kommt momentan noch aus Solingen von den Stadtwerken. Außerdem könnten auf die Gewerbetreibenden hohe Kosten zukommen. Eine Sorge, die Klaus-Dieter Land hat. Ihm gehört das Restaurant Kartoffelkiste in Hörath und er gehört zu den erklärten Gegnern der Umgemeindung.
Wir können ja als Gewerbetreibende nicht nur einen Personalausweis ändern. Ne? Das heißt also, Internet muss geändert werden, Kraftfahrzeuge müssen umgemeldet werden und. Wer bezahlt das alles? Davon ist überhaupt nicht die Rede. Fakt ist ganz einfach, die Gewerbetreibenden sind natürlich etwas stinkig. Und wenn die Kosten alle bei den Gewerbetreibenden hängen bleiben, dann fragt man sich natürlich, ist es für uns vielleicht von Vorteil, eine Klage zu machen, ne?
Und wie gesagt, ganz eindeutig ist die Stimmungslage in Hörath und Angerscheid nicht. Für Klaus-Dieter Land jedenfalls sind zu viele Fragen ungeklärt, um jetzt schon eine Umgemeindung zu beschließen. Sehr spannend also, was heute Abend dann in der Bezirksvertretung die Politiker dazu sagen und entscheiden. Das werden wir morgen natürlich dann hier bei Radio RSG begleiten. Das letzte Wort endgültig hat der Solinger Stadtrat am 23. März, also heute in 3 Wochen. Und das war heute an diesem 2. März noch im RSG-Land wichtig. In Remscheid-Lennep spricht man plötzlich wieder über Pläne für ein Outlet-Center. Nachdem dieses Thema Ende vorigen Jahres ja durch ein Gerichtsurteil beerdigt schien, gibt es jetzt plötzlich einen neuen potenziellen Interessenten. Die Unternehmerfamilie Dommermuth, die auch Eigentümerin eines Outlets in Montabaur ist, ist an die Stadt Remscheid herangetreten mit einem Konzept für Lennep, das mal deutlich grüner daherkommt als die vorherigen DOC-Pläne. Weniger hoch, mit mehr Grünflächen und mit Bedacht auf Nachhaltigkeit wollen die Dommermuths ihr Outlet bauen. In den kommenden Wochen bis Ende Mai will die Stadt mit dem Investor nun weiter verhandeln und die Absichten konkretisieren, damit sich dann die Politik damit beschäftigen kann. Die Polizei bei uns im Bergischen Städtedreieck hat heute die neue Verkehrsunfallstatistik veröffentlicht. Und obwohl die Unfallzahl 2022 im Vergleich zu 2021 gestiegen ist, zieht die Polizei an 2 Stellen ein positives Fazit. Erstens im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 mit dem bis dahin normalen Verkehrsaufkommen sehen die Zahlen erfreulich aus. Homeoffice etc. spielte daher noch kaum eine Rolle, hat aber natürlich auch Einfluss auf den Verkehr, die Anzahl der Autos, die unterwegs sind. Ja, ein zweiter positiver Aspekt aus Sicht der Polizei, die Zahl der Kinder, die auf den Straßen durch Unfälle verletzt worden sind, ist voriges Jahr zurückgegangen. Was der Polizei allerdings weniger gefällt, das ist die steigende Anzahl von Unfällen mit E-Rollern, diesen E-Scootern. Vor allem in Solingen sieht die Polizei hier ein zunehmendes Problem. Mehr Nachrichten auf radio-rsg.de und jetzt zum Top-Thema aus Deutschland und der Welt. Und da geht es bei Michael Bohm aus der Nachrichtenredaktion heute um die Haltung Deutschlands im Ukraine-Konflikt, einen bemerkenswerten Auftritt von Außenministerin Annalena Baerbock und die Folgen, die dieser Kurs haben könnte.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
So die Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Scholz vor ziemlich genau einem Jahr, wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Heute also die große Abrechnung oder eben das Zwischenfazit, muss man sagen, im Bundestag, das diffuse Meinungsbild aller Parteien zu diesem Krieg ziemlich deutlich geworden. Kanzler Scholz, CDU-Chef Merz und AfD-Fraktionschef Kupala habe ich für euch mal aneinandergereiht.
Man schafft auch keinen Frieden, wenn man hier in Berlin nie wieder Krieg ruft und zugleich fordert, alle Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Denn wir wissen, welches Schicksal den Ukrainern und Ukrainern unter russischer Besatzung blüht.
Ohne die Hilfe der Amerikaner wäre die Hauptstadt Kiew und damit das ganze Land heute längst in russischer Hand. Die Europäer allein wären zu schwach und sie wären zusammen auch nicht willens genug, der Ukraine in dem Umfang zu helfen, wie es bisher geschehen ist.
Aus diesem Krieg geht die Ukraine genauso als Verlierer hervor wie Russland. Es gibt wieder nur einen Gewinner. Und dieser Gewinner, der heißt USA.
Es gibt aber auch einen großen gemeinsamen Nenner. Für alle Parteien ist wichtig, dass schnellstmöglich ein Waffenstillstand erreicht und Friedensverhandlungen gestartet werden können. Außenministerin Baerbock hat dazu eine Rede von den G20-Staaten gehalten, die wirklich beeindruckend war. Das war so ein Joschka Fischer-Moment. Ihr grüner Vorgänger im Amt hat den USA ja vor genau 20 Jahren gesagt, dass Deutschland keine Hinweise auf Massenvernichtungswaffen im Irak erkennen kann und deshalb die amerikanischen Invasionspläne nicht unterstützen wird. Ich bin nicht überzeugt, sagte Fischer damals direkt ins Gesicht des früheren US-Außenministers Rumsfeld.
Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on. And I don't believe in that.
Ich kann nicht an die Öffentlichkeit gehen und sagen, es gibt Gründe für diesen Krieg, wenn ich selbst nicht an sie glaube, sagte Fischer damals, vor 20 Jahren, wie gesagt. Jetzt kommen wir mal zurück in die Gegenwart. Die deutsche Außenministerin Baerbock hatte die Möglichkeit, den russischen Außenminister Lavrov beim G20-Gipfel in Indien direkt anzusprechen und sie ergriff die Chance. Sie forderte ihn in Neu-Delhi auf, den Krieg zu beenden und zwar sofort. Das Treffen fand hinter verschlossenen Türen statt. Das ist der Bericht unserer Korrespondentin Ann-Sophie Galli.
Es ist gut, dass Sie hier im Saal sind, um zuzuhören, sagte Baerbock zu dem russischen Minister. Stoppen Sie den Krieg, nicht in einem Monat oder einem Jahr, sondern heute, sagte sie. Es gebe kein Recht des Stärkeren, seinen kleinen Nachbarn zu überfallen. Baerbock sagte, dass es unter den G20-Mitgliedern unterschiedliche Sichtweisen zum Krieg gebe. Aber was sie alle eine sei, dass es an keinem einzigen Ort der Welt positive Folgen des Kriegs gebe.
Beobachter sagen jetzt, dass diese direkte Ansprache Eindruck gemacht haben könnte, auch beim russischen Außenminister. Gastgeber Modi, der indische Premier, der musste so ein bisschen vermitteln. Der sagte, die Themen, bei denen man sich nicht einigen könne, sollten nicht die Themen blockieren, bei denen man sich einigen könne. Im Ukraine-Krieg muss man festhalten, dass es große Interessenskonflikte gibt. Kanzler Scholz hat das bei seinem Besuch in Brasilien und Indien festgestellt. Es gibt keine Unterstützung in diesem Krieg, aber Unterstützung für Waffenstillstands- und anschließende Friedensverhandlungen. Militärexperte Ralf Thiele sagte mir im Interview, man könne vor allem über Indien, Brasilien und China etwas bewegen.
Die alle lehnen das Thema Waffen ab. Sie sehen sozusagen weltweite Konsequenzen da. Und Scholz lernt das jetzt im Grunde auf seinen Reisen noch mal physisch kennen. Natürlich hat er das schon vorher mal gehört oder gelesen, aber jetzt merkt er das eben praktisch. Und man muss auch dazu sehen, zum Beispiel Indien, dass er jetzt in diese Rolle kommt, die G20 zu führen, wird das natürlich in seiner Führung der G20 auch deutlich machen. Das ist eigentlich genau der Punkt, in dem man jetzt schauen muss, sollte man keine Konzepte mitteilen mit anderen in der Welt, die eben versuchen, über Waffenstillstand und eine Garantie der Ukraine sozusagen eine Zukunft zu sichern und dabei eben die Neutralität in Kauf zu nehmen. Sonst endet man ganz leicht in einen immerwährenden Krieg aller Vietnam, wie wir das gesehen haben, oder sozusagen eine ständige Abnutzung und am Ende auch uns schwächt, weil wir enorme Ressourcen statt im Klima oder unsere Menschen eben in Waffen investieren, die dann da vernichtet werden.
Die Idee, tatsächlich sich an den Tisch zu setzen, scheint im Moment total blockiert zu sein. Die Maximalforderungen aus Kiew lauten ja auch mit Putin auf gar keinen Fall. Man verlangt ja sogar quasi, dass Putin abtritt und Platz macht für jemand Neuen. Also irgendwie hat man das Gefühl, dass das im Moment tatsächlich irgendwie kaum realistisch scheint, die Ukraine neutral werden zu lassen. Oder wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, ich denke, das ist eine Gestaltungsfrage. Also erstmal ist es nicht richtig zu denken, das wäre eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine. Wir alle sind ja mit betroffen und auch mit beteiligt in der einen oder anderen Form und sei es für Länder wie in Afrika als Opfer sozusagen dieser Kiste. Also der Konflikt ist ja weitaus größer. Zum Zweiten, Selenskyj hatte von Anfang an immer ein amerikanisches Team als Beraterteam bei sich. Das hat eben auch diese hohe mediale Performance gesichert, die er in der ganzen Zeit hat und natürlich auch die politische Anbindung an diesen Hauptunterstützer der USA. Also das von daher, und er war ja auch mal bereit, Kompromisse mit der Russland einzugehen, weil die Verhandlungen waren ja im letzten Jahr schon gediehen, bis Johnson dann eben nachweislich nach Kiew kam und sagte, mach das bloß nicht. Du hast unsere Solidarität des Westens, dich auch langfristig zu unterstützen. Also wir sagen, die Einflussnahme des Westens auf die Position der Ukraine findet schon immer statt, in vielfältigster Form. Und warum sollte sie nicht auch mit Blick auf einen Friedensschluss stattfinden? Nicht? Also warum soll man ausgerechnet dieses eine Thema aussparen, während man alle anderen Themen ständig unterstützend einbringt? Also da ist eine Perspektive da und hinzu kommt ein ganz wesentliches Element. Dieses wesentliche Element ist die Veränderung im US-Kongress. Es ist absehbar und das hat auch der US-Verteidigungsminister bereits eingeräumt, dass ab Mitte des Jahres die Unterstützung für die Ukraine nachlässt, weil sich die Mehrheitsverhältnisse ändern. Das sind alles Dinge, wo man sagen kann, vielleicht spielt die Zeit eher für Russland. Aber Russland ist extrem abhängig von Ländern wie Indien in der Zulieferung von Chips und anderen Hightech-Komponenten, China natürlich. Das heißt, man kann genau aus dieser Richtung Druck auf Russland machen, das Verhalten zu ändern. Also hier gibt es ein Zeitfenster, das eben auch Kissinger entdeckt hat, wo er der Regierung nahelegt, das zu nutzen mit Blick auf einen Waffenstillstand und eine Friedensvereinbarung bei Sicherung. Das war ein ganz wesentliches Element der Ukraine durch dritte Parteien, die also vor Ort sicherstellen, dass hier keine Aggression wieder stattfinden kann.
Also laut Ralf Thiele steigen in diesem Jahr die Chancen, tatsächlich mal einen Waffenstillstand zu erreichen und vielleicht sogar Friedensverhandlungen zu starten. Und das ist heute außerdem wichtig gewesen in Deutschland und der Welt. Bundesernährungsminister Özdemir bleibt dabei, dass er im Kampf gegen Übergewicht die Werbung für ungesunde Lebensmittel einschränken will. Vor allem soll verhindert werden, dass solche Werbung unsere Kinder erreicht. Eine große Mehrheit der Bevölkerung unterstütze das. Özdemirs Pläne werden vor allem aber von der Werbewirtschaft und der Lebensmittelindustrie heftig kritisiert. Aus Protest gegen den schlechten Zustand der Bahnstrecken in Griechenland streiken Beschäftigte heute den ganzen Tag. Dazu aufgerufen hat die Eisenbahngewerkschaft. Sie wirft der Politik vor, das Schienennetz systematisch zu vernachlässigen. In der Nacht auf Mittwoch waren auf der Strecke zwischen Athen und Thessaloniki ein Personen- und ein Güterzug frontal zusammengestoßen. Mindestens 42 Menschen starben, 72 weitere wurden verletzt. Von den USA aus sind 4 Astronauten zur ISS gestartet. Sie starteten von Cape Canaveral aus in einem wiederverwendbaren Raumschiff ins All. Mit an Bord ist ein Russe. Trotz der Spannungen zwischen beiden Ländern werden die gemeinsamen Missionen zur Internationalen Raumstation fortgesetzt. Beide Seiten haben das so entschieden. Auch ein gutes Zeichen in einer schwierigen Zeit. Der TÜV hat eine Sonderauswertung zu E-Autos erstellt und die ist durchwachsen ausgefallen. Beim BMW i3, Nissan Leaf, Renault Zoe und Tesla Modell 3 gab es demnach verschiedene Auffälligkeiten. Mängelschwerpunkte waren die Bremsen, das Abblendlicht und die Achsaufhängungen. Die Ergebnisse waren je nach Modell sehr unterschiedlich, heißt es vom TÜV.
Vielen Dank, Michael. Morgen ist Freitag und ein weiterer Streiktag im öffentlichen Dienst. Die Stadtwerkebusse in Remscheid und Solingen fahren nicht. Das steht ja wahrscheinlich vergeblich an den Bushaltestellen. Darauf stellt man sich zumindest auch bei den Verkehrsbetrieben ein. Allerdings, dieser Streiktag wird anders als die letzten. Die Gewerkschaft Verdi schließt sich morgen nämlich mit Fridays for Future zusammen. Vereinfacht gesagt, weil man meint, damit es mit der Klimawende im Verkehr klappt, brauchen wir unter anderem genug Busfahrer. Die sind jetzt schon schwer zu finden und deshalb braucht es immer auch eine bessere Bezahlung als Anreiz. Hat eine gewisse innere Logik. Ein Anreiz, häufiger Bus zu fahren, so als Fahrgast, sind diese Streiks allerdings nicht, oder? Die Klimabilanz dieses Fridays for Warnstreik dürfte also eher keine so gute sein. Wie es auf den Straßen im RSG-Land aussieht, das hört ihr auf jeden Fall dann morgen früh ab 6 bei uns im Verkehrsservice in der RSG-Morgenshow. Das war NRW um 5 für diesen Donnerstag. Danke fürs Reinschalten und hoffentlich bis morgen. Kurz nach 17 Uhr gibt es die Themen des Freitags dann hier auf radio-rsg.de und überall da, wo es Podcasts gibt.